Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher sagt man noch heute: Auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte, die macht mir Angst. Sie befremdet mich. In meiner Vorstellung von Gott und auch, wenn ich mir die handelnden Personen vorstelle, wenn ich über sie nachdenke. Wie war das denn damals? Was hat Abraham gedacht, als er den Befehl Gottes hörte? Und was hat diese Geschichte mit Isaak gemacht? Und ich will einmal versuchen, mich in sie einzufühlen und möchte sie gerne mitnehmen. Hören wir und schauen wir zunächst auf Abraham. Das meint Gott doch nicht wirklich ernst. Das kann er doch nicht wirklich wollen. einen Menschen opfern, meinen einzigen Sohn, der mir im hohen Alter geschenkt? Wer soll dann die Verheißung weitertragen, wenn er nicht mehr ist? An wem soll ich mich freuen, wenn er nicht mehr ist? Sein Lachen, seine leuchtenden Augen beim Spiel. Wer ist meine Zukunft ohne ihn? Und Gott? Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott, den ich zu kennen glaubte, auf dessen Ruf hin ich alles verließ, was mein Leben war, um was eigentlich? Um nun zu opfern, was er selbst mir geschenkt hatte? Man muss seine Kinder loslassen, das sagt sich so leicht in der grauen Theorie, aber damit ist doch nicht solches Opfer gemeint, was er von mir erwartet. Und ich höre Isaaks Lachen, ich höre sein Atmen, ich spüre seine Lust am Leben. Kann Gott das wirklich wollen? Schlaflos wälzt sich Abraham hin und her. Wie soll er sich entscheiden? Dem unmenschlichen, dem zynischen, dem lebensverachtenden Willen Gottes folgen? Oder einfach so tun, als hätte er das nicht gehört? Mit wem soll er darüber sprechen? Um seine Gedanken zu ordnen. Mit seiner Frau Sarah? Nein. Er weiß genau, was sie sagen würde. Sie würde das nicht hinnehmen, dass er auch nur dran denkt, in diesem Fall dem Befehl Gottes zu folgen. Sie liebt Isaak viel zu sehr. Und zu sehr liebt sie auch ihn selbst. Sie würde es nicht zulassen, dass er zum Mörder wird und sich in sein Unheil stürzt, um Gottes Willen. Aber wenn das Gottes Wille ist, wenn das wirklich Gottes Wille ist, dann wollte sie auch mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Tränen stehen Abraham in seinen Augen, der Blick verschwimmt, das Sternenzelt, ein Sinnbild der göttlichen Verheißung für ihn, verschwimmt zu einer breiigen Masse. Irgendwann schläft er ein, irgendwann wacht er auf. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Folgen wir wieder Abraham in seinen Gedanken. Er dachte vielleicht, wer weiß, was unterwegs geschieht. Wenn ich zu Hause bleibe und so tue, als hätte ich Gottes Wort nicht gehört, werde ich nie erfahren, was es damit auf sich hat. Wenn ich den Kopf in den Sand stecke, bleibt mein ganzes Leben darin stecken und das Leben all derer, die mit mir sind und die nach mir kommen. Aber wird denn überhaupt noch jemand nach mir kommen? Wird jemand nach mir sein, wenn der Kleine nicht mehr ist? Und was wird aus mir, wenn ich Gottes Wort erfülle? Werde ich überhaupt noch leben können? Kann ich überhaupt noch sein? Wie kann ich Sarah gegenübertreten? Wie kann ich all denen gegenübertreten, die sich bisher auf mich verlassen haben? Und wie könnte ich auch mir selbst gegenübertreten? Und so macht sich Abraham auf den Weg. Und manchmal ist ja auch ein äußerer Weg ein innerer Weg für uns. Unterwegs geschieht etwas mit uns. Darum gehen auch heute viele Menschen auf eine Pilgerfahrt. Manchmal geschieht etwas im Unterwegssein, weil die Dinge dann klarer werden, weil Meinungen sich wandeln, nicht nur die eigene. Vielleicht wandelt sich ja auch Gottes Meinung. Hatte Gott nicht in Sodom mit sich handeln lassen? Vielleicht lässt er ja auch dieses Mal einen Handel zu. Vielleicht ändert er ja seine Meinung. Er kennt, wie unmenschlich, ja, wie ungöttlich sein Wille ist, möchte Abraham ihm geradezu entgegenrufen. Vielleicht, hoffentlich, es ist noch ein bisschen Zeit. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Nichts ist geschehen. Tag für Tag ist Abraham seinen Weg gegangen, seine Knechte mit ihm, sein Sohn mit ihm, dem er kaum in die Augen schauen konnte. Der Weg ist anstrengend für den Jungen. Und immer wieder hat er gefragt, wohin geht's denn? Wohin gehen wir? Immer wieder hat er gefragt, wann sie am Ziel sind. Und warum sind wir denn überhaupt unterwegs? Und was hätte Abraham sagen sollen? Ein Brandopfer soll es werden, hat er gesagt. Und dabei schnürte es ihm die Kehle zusammen. Ein Brandopfer. Das war keine Lüge. Und doch auch nicht die ganze Wahrheit. Niemals würde Isaak die Wahrheit erfahren. Sollte Gott es sich anders überlegen, würde alles gut und es gäbe keinen Grund, ihm von dem wirklichen Grund der Reise zu erzählen. Und würde Gott es sich nicht anders überlegen, wäre Isaak, aber daran mag Abraham gar nicht denken, weil ihm immer wieder Tränen in die Augen schießen, Tränen der Trauer, Tränen der Ratlosigkeit, der Resignation, der Verzweiflung, der Wut und des Hasses auf diesen Gott, der ein solches Opfer von ihm fordert. Und immer wieder schluckt er Wut und Trauer und Tränen herunter, um irgendwie doch noch Isaak ein guter Vater zu sein, diese letzten Tage seines Lebens. Und nun gibt es kein Zurück mehr. Sie sind am Ziel oder am Ende. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, und gingen die beiden miteinander. Liebe Gemeinde, das wird unerträglich für Abraham, für Isaak, der nicht versteht, was hier geschieht, der aber langsam ahnt, dass etwas anders ist als sonst, wenn geopfert wurde. Isaak ist kein Kleinkind mehr. Er kann Holz schleppen. Er kennt die Opfergepflogenheiten. Er dürfte so 13, 14 Jahre alt gewesen sein im Alter von unseren Konfirmanden. Und er merkt, dass diesmal etwas anders ist. Und er fragt sich so manches. Erstmal schon die lange Reise. Haben wir sonst nicht direkt vor dem Lager zu Hause geopfert? Warum müssen wir jetzt so weit weg? Dann das Schweigen des Vaters. Hat er sonst nicht immer mit mir gesprochen, mir erzählt von unserem Gott, mir alles gezeigt und erklärt, was uns unterwegs begegnet ist? Haben wir nicht sonst immer zusammen gelacht, waren ernsthaft, waren auch feierlich, ja. Manchmal aber auch gelöst und vor lauter Freude. Nur heute, heute ist das alles ganz anders. Für Abraham und Isaak wird es unerträglich, aber auch für uns, die wir diese Geschichte hören müssen, wird es unerträglich. Und ich möchte am liebsten laut Halt, Stopp, Genug rufen. Halt, Abraham, siehst du denn nicht, was du deinem Sohn antust? Siehst du nicht, was du dir selbst antust? Doch trotz allem, was ich als Prediger gegen diese Geschichte vorbringen möchte, trotz allem, was ich dem Gott dieser Geschichte, was ich Abraham an Worten und Gedanken und Begründungen und Argumente und Gefühle entgegenschleudern möchte, was wäre denn, wenn jetzt hier Schluss wäre, wenn die beiden jetzt einfach umkehrten und zurück nach Hause gingen? Was wäre denn dann? Die Geschichte geht weiter. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Da fehlen mir die Worte. Da liegt Isaak wie ein wertloses Stück Fleisch zum Opfer bereit und sagt kein Wort, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Was soll ihm auch der biblische Erzähler der Geschichte auch an Worten in den Mund legen, wenn mir schon beim Lesen die Stimme versiegt? Und auch Abraham spricht nicht mehr und sieht auch nichts mehr und denkt auch nichts mehr und fühlt auch nichts mehr. Wie in Trance reckte er seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. So steht es geschrieben. Welch schreckliches Bild. Irgendwie dreht sich alles um einen, um Isaak, um Abraham, um Gott, um mich, um sie, um dich. Was wäre, wenn jetzt diese Hand wirklich niederkäme, wenn jetzt, und ich möchte mir das gar nicht weiter vorstellen, und dieses Bild aussprechen. Ich will damit eigentlich nichts zu tun haben mit einem Abraham, der seinen Sohn ermordet, mit einem Gott, der so etwas von Menschen fordert, mit einem Menschen, der solchen Befehlen folgt. Da treten mir die Tränen hinter die Augen. Doch irgendwas muss geschehen. Es kann doch hier nicht zu Ende sein. Die Hand kann doch nicht ewig da oben bleiben. Und der Blick Isaaks nicht starr auf dieses Grauen gerichtet sein, das er nicht versteht. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Ein Stein so groß wie die ganze Welt fällt jetzt von Abrahams Herzen. Ein Seufzer so laut wie die ganze Welt durchdringt die Schöpfung. Gott sei Dank! Es geht weiter. Es geht weiter mit mir, denkt Abraham, mit meinem Sohn, mit meiner Familie, mit meinem Gott. Gott sei Dank. Aber mir bleiben fast immer noch die Worte im Hals stecken. Musste das denn wirklich so weit gehen? Brauchte es diesen Beweis wirklich für Abrahams Treue? Muss Gott denn wirklich solch ein Opfer verlangen? Ein Kollege von mir hat einmal gesagt dazu, die Geschichte handelt nicht von einem Gott, der blinden Gehorsam verlangt, sondern es geht um die Frage, ob Abrahams Glaube Bestand hat. Vielleicht ist das so. Vielleicht haben auch jene recht, die religionsgeschichtlich argumentieren und erklären, wir hätten es in dieser Geschichte mit einer Begründung zu tun für die Abschaffung von Menschenopfern, die in der Kultur, in der umliegenden Kultur des Volkes Israels damals gebräuchlich waren. Also eine Gegengeschichte gegen die Menschenopferpraxis in der Umwelt. Vielleicht haben auch jene recht, die diese Geschichte für überhaupt nicht predigbar halten, die aus den Predigtlisten diese Geschichte streichen, weil wir mit unserem Wissen um das Wohl von Kindern, mit unserem Wissen um die Grausamkeit blinden Gehorsams und die Konsequenzen religiösen Fanatismus schlicht keinen Zugang mehr finden zu dem, worum es hier eigentlich gehen mag, weil das, was vor Augen steht, so mächtig, so dunkel, so grausam ist, dass es alles verdeckt. Vielleicht haben die auch recht. Und vielleicht, liebe Gemeinde, war das jetzt auch gar keine Predigt. Wahrscheinlich nicht. Es war vielleicht nur die Erzählung einer Geschichte, die aber auch zum Schatz unserer Texte und unserer Tradition gehört. Zu einem Schatz, der nicht immer nur hell erstrahlt, sondern manchmal auch in bedrohlicher Dunkelheit uns entgegenleuchtet. Wie weit bist du bereit zu gehen für deinen Gott? Wie weit bist du bereit zu gehen für deinen Gott? Das wäre eine Frage, die wir mitnehmen könnten. In unserer Geschichte kam es nicht bis zum Äußersten. Es gab ein Happy End. Das ist ein gewisser Trost, den können wir angesichts und auch trotz dieser Geschichte auf jeden Fall einmal mitnehmen. Aber es kam schon viel zu weit, es ging doch viel zu weit. Und ich frage mich, was für ein Vaterbild und was für ein Gottesbild nimmt der Isaak mit? Wie geht der runter von dem Berg? Was hat der für ein Bild von seinem Vater und von dem Gott seines Vaters, von dem er immer gehört hatte? Und das Erstaunliche, liebe Gemeinde, ist, dass die Bibel uns nicht berichtet und nach diesen Geschichten wollte Isaak nichts mehr mit seinem Vater Abraham und dessen Gott zu tun haben. Das erzählt uns die Bibel nicht. Einem Gott, der seine Verheißung wahrmacht, sondern sie berichtet uns von einem Gott Abrahams, einem Gott Isaaks und einem Gott Jakobs, einem Gott, der seine Verheißung wahrmacht und seine Versprechen hält, der vorausschaut und vorhersieht, was geschieht, der Vorsorge trifft für uns. Davon berichtet uns die Bibel in den nächsten Büchern und Kapiteln. Und darum heißt es am Ende der Geschichte, und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Er hat einen Widder vorbereitet, bereitgestellt, im rechten Moment eine Lösung, einen Ausweg parat gehabt. Aber, und das dürfen wir auch nicht vergessen bei der Geschichte, er hat Abraham in Versuchung geführt. So fing unsere Geschichte an. Nach diesen Geschichten versuchte Abraham Gott und sprach zu ihm: Abraham. Er hat Abraham in Versuchung geführt, ihn auf die Probe gestellt. Und da ist für mich auch nochmal was Positives, das ich aus der Geschichte mitnehmen kann, wenn es heißt, dieser Herr sieht mich. Er sieht mich auch dann, wenn er mich auf die Probe stellt. Er sieht mich in meiner jeweiligen Situation. Und er ruft mich an, er mutet mir auch so manches Schwere zu. Aber in all dem, was mir Schweres bevorsteht oder womit ich zu tun habe, weiß ich und höre ich, er sieht mich. Und kann ich dann sagen, so wie Abraham, wenn Gott mich ruft, hier bin ich. Und schließlich möchte ich noch auf etwas Positives hinweisen, wenn ich an das Neue Testament denke und an Paulus, der an die Korinther schreibt: Wenn ihr versucht werdet, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr sie ertragen könnt. Und zuletzt möchte ich noch eins sagen, dass die Geschichte des Opfers Abrahams beziehungsweise des Opfers Isaaks, so müsste man sie vielleicht besser nennen, für uns nochmal eine neue Dimension gewinnt, wenn wir sagen, hier handelt es sich vielleicht nicht nur um eine menschliche Versuchung, sondern es sind auch göttliche Anteile dabei. Denn die Geschichte eines Vaters, der seinen Sohn opfern soll, ja geopfert hat, diese Geschichte ist die Grundlage unseres Glaubens und wir bedenken sie in dieser Passionszeit. Ich denke, die Parallele ist klar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.